Also ich weiß nicht, warum du jetzt so auf mich losgehst. Wir hatten eigentlich alles abgesprochen. Ich meine, guck dich mal an, ja? Was ist denn das für eine Kombi? Eine Jeans und ein Jackett. Also bitte. Also ein Jackett muss ja sein, ne? Typisch Lehrer, oder? Also, Spießer.
Willst du mir jetzt die Leviten lesen, oder was?
Ja, wär doch mal dran, oder? Die Leviten zu lesen. Hättest du was dagegen?
Ja, ich habe was Besseres. Ich habe hier den 1. Korinther 13, vielleicht kennt ihn jemand. Wenn ich in den Sprachen der Menschen spreche und der Engel, habe aber keine Liebe, so wie ich eben, bin ich zu klackerndem Kleingeld oder einer Götzendienstklapper geworden. Und wenn ich ein prophetisches Wort habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis sehe, und wenn ich den gesamten Glauben habe, sodass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Und wenn ich meinen gesamten Besitz hergebe und wenn ich meinen Körper einsetze, um groß rauszukommen, aber keine Liebe habe, bin ich zu nichts Nütze. Die Liebe ist geduldig. Wohlgesonnen ist die Liebe. Sie ist nicht eifersüchtig. Sie ist nicht angeberisch, sie ist nicht aufgeblasen, sie handelt nicht unanständig. Sie schaut nicht auf den eigenen Vorteil, sie wird nicht sauer wie Essig, sie rechnet das Böse nicht an. Ich schon, oft. Nicht freut sie sich, also die Liebe, über Unrecht. Nicht freut sie sich über Unrecht. Sie freut sich aber über die Wahrheit. In allem erträgt sie beharrlich. In allem glaubt sie. In allem hat sie Hoffnung. In allem hat sie Geduld. Die Liebe gerät niemals ins Wanken. Sonst werden Prophezeiungen vergehen. Sonst wird das Sprachengebet zum Stillstand kommen. Sonst wird die Erkenntnis bedeutungslos. Bruchstückhaft nämlich erkennen wir und bruchstückhaft prophezeien wir. Wenn aber der vollkommene Zustand kommen sollte, wird das Bruchstückhafte vergehen. Ein Beispiel. Als ich unreif war, sprach ich wie ein Unreifer. Dachte wie ein Unreifer, bewertete ich wie ein Unreifer. Als ich ein Mann geworden bin, bin ich als Person in meiner Unreife vergangen. Wir nehmen nämlich jetzt noch wie durch poliertes Blech wahr, so ein antiker Spiegel, schemenhaft. Dann aber face to face. Noch erkenne ich bruchstückhaft. Auch jetzt noch, 2000 Jahre nach dem Schreiben dieses Briefes. Dann aber werde ich mich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Jetzt aber bleibt Glaube. Hoffnung, Liebe. Größer aber als diese drei ist die Liebe.
Moment, bruchstückhaft erkenne ich. Das heißt, ich weiß nicht alles. Hätte ich eigentlich ganz gerne, dass ich alles weiß, aber anscheinend weiß ich nicht alles. Ich erkenne nicht immer das ganze Bild, nicht alle Hintergründe und viel schlimmer, ich erkenne meistens gar nicht, dass ich nicht alles erkenne. Ich bin nicht so schlau wie der gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also bruchstückhaft erkenne ich nur. Und dennoch reiße ich die Klappe manchmal ganz schön weit auf. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
Ja.
Ja, ne? Ich erinnere mich an die Corona-Zeit, wo ich auch manchmal die Klappe ganz schön weit aufgerissen habe und gesagt habe, ja, das ist halt so oder so und das muss genau so jetzt gemacht werden oder darf auf gar keinen Fall so gemacht werden. Ich wusste, also ich meinte zu wissen, aber ich habe dann später doch gemerkt, dass ich nicht viel wusste. Vielleicht geht es dir auch so, dass du später Dinge dazugelernt hast, die du nicht gewusst hast. Keiner wusste ja anfangs überhaupt, womit wir es zu tun haben. Plötzlich waren sie überrascht. Menschen wurden krank, kamen ins Krankenhaus. Irgendwas war da. Unser Erkennen war bruchstückhaft. Selbst als in Italien, in Bergamo, die Bestattungsinstitute überlastet waren und das Militär mit einem Konvoi von 13 Lkw Särge aus der Stadt in umliegende Krematorien bringen musste. Selbst da sagten manche, das sind Einzelfälle, wird nicht so schlimm. Und andere predigten schon den Weltuntergang. Das war's jetzt. Und beides war richtig, wie sich später herausstellte. Man gewann neue Erkenntnisse und schützte die Bevölkerung mit Maßnahmen, so dass es nicht so schlimm wurde wie in Bergamo, aber noch immer war es wohl gefährlich. Und es starben noch immer Menschen. Und ich weiß, dass es wirklich so war, weil ich vertraue meiner Frau, die ihren Verwandten vertraut, die sie dort in Bergamo hat, die ihr erzählt haben, dass das alles genau so passiert ist. Und dennoch haben sich manche dieser Maßnahmen, die uns schützen sollten, nachträglich teilweise als zerstörerischer als das Virus selbst herausgestellt. Zum Beispiel die Maßnahmen rund um die Schulen. Dadurch sind nachweislich viele Kinder schwer belastet worden und mit psychischen Bedürfnissen alleingelassen worden. Deutlich mehr Kinder aus der Zeit wurden und werden immer noch mit Depressionen diagnostiziert. Eine enorme Hypothek, die wir aus dieser Zeit noch mit uns rumschleppen. Und das sind ja nicht nur Kinder, ne? Aber auch die schulischen Leistungen der Kinder, die ihre Pubertät am Anfang der Pandemie begonnen haben, lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Weil der Unterricht in den Selbstlernmodus, gestützt durch uns Laieneltern, verfallen ist.
Sind Lehrer wohl vielleicht doch ganz wichtig, ne?
Ja, ich glaube, euer Wissen über Pädagogik ist weniger bruchstückhaft als meines.
Aber bruchstückhaft, ja.
Ja, also gut, bei den Lehrern, von denen meine Kinder erzählen, garantiert. Aber ja, aber es ist tatsächlich so, es sind die jetzt 9. und 10. Klassen, über die sich am meisten beschwert wird. Gerade vorgestern hat André Katschauer noch eine E-Mail rumgeschickt, der nämlich der Elternsprecher unserer 9. Klasse ist, wo unsere Tochter auch reingeht, dass schon wieder eine Klassenarbeit genehmigt werden musste, weil sie zu schlecht ausgefallen ist. Die Leistungen sind einfach in den Keller gegangen.
Kann ich bestätigen.
Ja. Wir haben nur bruchstückhaft erkannt, wie wir mit dieser Situation angemessen umgehen sollen. Und die Politiker eben auch. Und dann haben sie halt gesagt, ja, die Kinder sind gefährlich, ne, weil die immer zusammenhocken. Dabei waren die es gar nicht so sehr. Wusste man damals noch nicht. Hat sich dann auch ein bisschen Zeit gelassen, damit das zuzugeben. Viele haben sicher auch dank der Maßnahmen und der Impfungen körperlich überlebt. Aber was hat das mit unserer seelischen Gesundheit gemacht? Selbst das Thema Impfen war ein Riesenaufreger. Berichte über mögliche Impfschäden wurden zum Beispiel anfangs konsequent geleugnet oder kleingeredet, um den Impferfolg in der Gesellschaft nicht zu gefährden, falls ihr euch erinnert. Die Wirkung der Impfung wurde übertrieben dargestellt manchmal. Man wurde durch unsaubere Kommunikation in dem Glauben gelassen, die Impfung könne Infektionen verhindern. Verhindern. Ja, sie schwächt sie ab und so weiter, aber irgendwie hat man uns auch glauben lassen, verhindern würde auch schon gehen. Gleichzeitig wurde von der anderen Seite der Impfung eine größere Schädlichkeit unterstellt als einer Infektion. Es ist viel gefährlicher, dich impfen zu lassen, als wenn du das mal durchmachst. Es wurden teilweise Corona-Partys veranstaltet, wo man sich dann anstecken konnte. Und der eine hörte das und der andere das. Ein sachlicher Austausch war kaum noch möglich. Wenn ich mein Bruchstück zum alleinigen Maßstab der Wahrheit mache, kann ich übrigens, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, wunderbar damit auf den anderen einschlagen. Ne?
Ja. Ja. Persönliche Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Auch in dieser Gemeinde haben Menschen Bekanntschaft mit dem Tod gemacht. Das kann man nicht verschweigen. Wir haben Geschwister verloren, mindestens eine Schwester, an die ich mich erinnere, die gestorben ist an Corona. Und die anderen Erfahrungen sind die, dass jemand möglicherweise in seiner Familie jemanden hatte, schon vor Corona, der eben aufgrund von einer Impfung eine Behinderung erfahren hat, eine schlimme Behinderung. Und man hat in den ersten Wochen der Impfung auch dann irgendwann rausbekommen, dass der eine Impfstoff, den man ja dann auch wieder weggenommen hat von AstraZeneca, Blutgerinnsel verursachen konnte. Also so von der Hand zu weisen, dass die Impfungen möglicherweise Schäden hervorrufen, ist das nicht. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichte am 23.12.2021, meine ich war das, also kurz vor Weihnachten, dass auf 10.000 Impfdosen zwei schwerwiegende Impfschäden gemeldet wurden. Das sind 0,2 Promille. Ja, also wenn man ein Bier trinkt, hat man vielleicht so 0,3 Promille. Hier haben wir 0,2 Promille Menschen, die einen Impfschaden bekommen können. Und wenn man jetzt sagt, dass von, ja, ich kriege die Umrechnung jetzt nicht mal ganz genau hin, 23 waren das jedenfalls 23 Todesfälle bei den 10- bis 19-Jährigen, die an Corona gestorben sind und dann umgerechnet 20 Fälle hat, die einen Impfschaden in dem Bereich bekommen haben, weil vor allen Dingen junge Männer im Alter von 18, 19 Jahren eine Herzmuskelentzündung bekommen haben, also Peri- oder Myokarditis heißt das, glaube ich, beides gibt es. Ich bin kein Mediziner, der das jetzt erklären könnte. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass junge Leute da keine Lust drauf haben, sich impfen zu lassen, wenn die Wahrscheinlichkeit, irgendwie einen Schaden zu bekommen an ihren Organen, am Herzen, größer ist, als daran zu versterben eventuell. Ne? Also 23 auf eine Million war das, glaube ich, Tote. Aber 0,2 Promille der Leute, also 2 von 10.000, die einen Impfschaden bekommen haben. Nun, diese Impfschäden wurden gemeldet. Da kann man wieder seine Zweifel anmelden, ob approbierte Ärzte auch wirklich ordentlich gearbeitet haben. Ja? Aber das ist ja dann genauso, so, genauso kann man die andere Seite in Frage stellen. Und das wurde ja auch getan, dass man also die eine Seite als Verschwörungstheoretiker hingestellt hat und die andere war akzeptiert in der öffentlichen Meinung, die in Deutschland verbreitet wurde. Nicht nur in Deutschland, auch über Deutschland hinaus. So, dann noch die Meldung, Kinder sollten eventuell ins Heim abgeschoben werden, wenn die Eltern zu Hause nicht die Maskenpflicht einhalten oder die Kinder, wenn sie krank sind, separieren. Sowas wurde angedroht. Und dann feiert Brexit Johnny da seine Partys von Mai 2020 bis April 2021. Ha? Also auf höchster Stelle, der verbietet, also der hat den härtesten Lockdown hier in Europa gemacht, wie die Franzosen auch. Null Toleranz, man durfte sich nicht treffen. In Deutschland war das ja immerhin so, dass man mit einer Person sich treffen durfte, viel zu wenig, um sozial diese Schäden da abzuwenden, von denen du gerade gesprochen hast, Emanuel. Aber immer noch besser, als sich mit keinem zu treffen. Und der feiert da Partys ein Jahr lang in der Corona-Hochphase. Ja, was soll man denn dann glauben, wenn da von höchster Stelle die Menschen sich nicht an die eigengemachten Regeln halten? Da kann man dann schon ins Zweifeln kommen, ob diese Maßnahmen richtig sind. Ich sage kann, muss nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man kann da ins Zweifeln kommen. Und das wurde medial ja auch in christlichen Kreisen unterstützt. Da gibt es bestimmte Kanäle, die manche Leute abonnieren und schauen. Und da waren so mal zwei, die haben eben von so einem Impfschaden in einer Familie berichtet. Die dann irgendwann auch die Offenbarung 13 mit ins Spiel gebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was da steht, Offenbarung 13, Vers 16 bis 18. Da geht es darum, dass die Menschen, die nicht das Zeichen 666, was auch immer das sein mag, also das Zeichen des Teufels, sich auf die Stirn bringen oder hier an die Hand, dass die nicht mehr einkaufen können. Steht dort. So, Ende 21 hatten wir auf einmal 2G. Als Möglichkeit in Niedersachsen und Hessen, in anderen Bundesländern nicht, für Supermärkte. Die Supermarktleiter hätten sagen können, so, in meinen Laden kommt nur rein, wer 2G erfüllt. wenn das flächendeckend passiert wäre, was hätten dann die Leute machen sollen, die nicht geimpft waren oder vor 6 Wochen zuletzt genesen waren oder so? Die hätten nichts einkaufen können. Und in Offenbarung 13 steht ja drin, du kannst nicht einkaufen, weil du das Zeichen nicht hast. Also haben diese Prediger dann den Bogen gezogen. Es könnte sein, dass die Impfung das Zeichen ist. 666. Also die Leute, die sich haben impfen lassen, sind dann sozusagen potenziell diejenigen, die nicht in den Himmel kommen, sondern in den Feuersee, die Hölle. Ja, also diese Supermarktgesetze waren gegen die Menschenrechte meines Erachtens, weil man Menschen nicht einfach von Nahrungsmitteln abschneiden darf. Das ist meine persönliche Meinung hier an der Stelle. Aber dann Verdammnis für Menschen, die in Christus sind, weil sie sich haben impfen lassen. War das denn so offensichtlich mit der 666? Und ich würde mit Paulus hier an der Stelle auch fragen, ob diese Theologie von Offenbarung 13 dort gedeutet auf die Impfung hin überhaupt sinnvoll ist. In Römer 8, Vers 38, 39 steht ja drin, dass Paulus glaubt, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Also ob ich mich nun impfe oder nicht impfe, es gibt da nichts. Der Glaube ist entscheidend. Der Glaube, den mir Jesus schenkt. Also noch nicht mal mein Glaube, sondern wenn er ihn angezündet hat in mir, ist das sein Werk. Die Güte Gottes, Römer 2, 4, bringt mich dazu, Christus zu bekennen, umzukehren, umzudenken.
Ja, aber weiß das jeder? Oder ist unser Wissen nicht manchmal in diesen Bereichen auch bruchstückhaft? Und haben wir bruchstückhaft das erkannt? Also seid ihr euch da alle sicher, was er da gerade sagt? Nichts kann uns trennen?
Ja, wenn nicht, dann würde ich sagen, kommen die Leute zu dir dort. Wie hast du das nochmal genannt, deinen Kurs?
Der Nussknacker.
Den Nussknacker, genau. Dann sollte man da vielleicht nochmal drüber reden. Also ich möchte nicht noch erwähnen, dass Paulus in Galater 1,7 Menschen, die ein anderes Evangelium verkünden als er, verflucht. Ja? Und sein Evangelium sagt, nicht Werke, impfen oder nicht impfen, sondern Glaube ist das, was den Heiligen Geist bringt und rettet. Ja, also verstehen kann ich, dass man irgendwie so darauf reagiert, die Offenbarung 13 so zu deuten, halte ich für höchst problematisch aus christlicher Sicht. Ja. So, wie weit sind wir da jetzt? Verdammnis für die in Christus, da sind die Bibelstellen, Römer 8, Vers 38 folgende und Galater 1, 7. Ich komme nicht ganz hinterher hier mit der PowerPoint-Verzerrung. Ja, alle in Angst?
Am Ende, genau, läuft es alles auf die Angst hinaus, die wir alle während der Corona-Zeit wohl hatten. Alle, egal was für eine Angst. Am Ende müssen wir uns alle eingestehen, wir hatten Angst. Oder nicht? Angst, natürlich zu sterben an Corona. Angst, dass unsere Liebsten an Corona sterben, dass wir sie nie wieder sehen können, weil die vielleicht ganz woanders sind und es Reisebeschränkungen gibt oder ähnliches. Auch Angst, das Falsche zu tun oder das Richtige nicht zu tun im Umgang mit Corona und mit den Maßnahmen. Angst, unsere Freiheit zu verlieren durch diese Corona-Maßnahmen. Angst, unsere Arbeit, unseren Wohlstand zu verlieren durch die Maßnahmen. Angst, unsere Gesundheit zu verlieren, zum Beispiel durch Post-Covid oder Long-Covid, wie es manchmal genannt wird, also die Nachfolgeerkrankungen und Erscheinungen oder durch einen Impfschaden. Angst, die Kontrolle zu verlieren durch die Eingriffe in die Freiheitsrechte, die ja wirklich massiv waren. Angst, Beziehungen zu verlieren durch gegensätzliche Überzeugungen rund um die Maßnahmen und die Impfung. Bei dem musst du aufpassen, da darfst du bloß nichts sagen, sonst geht's gleich wieder los, vielleicht erinnert ihr euch. Angst davor, Beziehungen zu verlieren und zu zerstören. Angst.
Angst, ja. Kann auch Ungerechtigkeit durch Angst entstehen? Ich denke, wir haben das gesehen in der Corona-Zeit, wenn zum Beispiel Impfkritiker medial den Rechtsradikalen sehr nahe inszeniert wurden. Und zwar deswegen, weil man in der Berichterstattung zum Beispiel am 29.12.2021 ab Minute 2 bis 4, 5 folgende, wer das nachgucken will, kann sich das mal anschauen, jetzt da die Emotionen so ein bisschen runtergekühlt sind, konnte ich das selber nicht mehr ganz so nachvollziehen, aber ich habe mich nochmal versucht zurückzuversetzen in die Zeit und dann finde ich, ist das schon eine ziemlich einseitige Berichterstattung gewesen, dass man den Eindruck gewinnen konnte, entweder du bist als Impfkritiker oder jemand, der vorsichtig ist mit der Impfung, rechtsradikal, gewaltbereit, du bist bereit, Leute zu schlagen, oder aber du bist ein Freund von diesen Leuten und traust dich nur nicht, dich impfen zu lassen, weil diese Rechtsradikalen dich quasi unter Druck setzen. Das ist ein völlig falsches Bild, finde ich. Also die Leute, die sich in meinem Umfeld nicht haben impfen lassen, sind nicht rechtsradikal und sie haben handfeste Gründe vorbringen können und nicht nur aus diesen als Verschwörungstheorien gebrandmarkten Quellen, sondern eben auch aus Quellen wie dem Paul-Ehrlich-Institut oder dem RKI. Ich habe das ja gerade eben gesagt. Junge Leute konnten an Herzmuskelentzündung erkranken. Besonders junge Männer im Alter von 18 oder 19 Jahren hatten eine hohe Wahrscheinlichkeit, also hohe Wahrscheinlichkeit, ja, verhältnismäßig hohe. Und das wurde nicht erwähnt. Der Deutsche Ethikrat nimmt auch keinen Bezug in seiner Empfehlung, die dort in der Zeit ergangen ist, an den Bundestag, dort die Impfpflicht für alle Menschen durchzudrücken, auf diese Information vom Paul-Ehrlich-Institut. 13 von 24 Leuten haben sich dort in dem Ethikrat dafür entschieden, eine Impfpflicht verabschieden zu lassen. Aber eben ohne Perspektive auf die jungen Leute. Ja, und da frage ich mich dann, also man wird andere Gründe noch vorbringen können, die haben ja einige gebracht, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf diesen Punkt. Ich frage euch mal, wärt ihr bereit, bedingungslos eine Niere herzugeben oder einen Lungenflügel für einen anderen Menschen, damit der überlebt? An der Stelle, das ist ehrenwert, das zu tun. Ja? Oder umgekehrt, bei der Wehrpflicht, die ja diskutiert wird, da gibt es die Möglichkeit zu verweigern. Die Impfung, da wurde diskutiert, dass sie nicht verweigert werden kann. Ich bin übrigens Wehrpflichtbefürworter an dieser Stelle, möchte ich das klarstellen. Ich bin 3-mal geimpft. Nach 6 Wochen nach meiner dritten Impfung bekam ich dann Corona. Also ich bin auch genesen. Ja, so, also die mediale Inszenierung von Impfkritikern war, fand ich, unfair. Die mediale Inszenierung von Menschen, die sich impfen lassen, da habe ich auch gerade drüber gesprochen, sind die Impfgegner, also die Impfbefürworter, sind das Antichristen, die sich jetzt die 666 gespritzt haben und damit sozusagen für den Feuersee vorherbestimmt sind. Das finde ich auch nicht passend, ehrlich gesagt, an der Stelle. Und ist das nicht auch ungerecht, dass wir nur unsere Ängste berücksichtigen und nicht die der anderen?
Also ich finde, Angst macht grundsätzlich ungerecht. Ich kenne das von mir. Wenn ich ängstlich bin, dann fange ich an, mich zu verkrampfen und fange an, dumme Entscheidungen zu treffen und werde dann häufig ungerecht. Ich fange an, Leute unter Druck zu setzen, damit doch bloß das Richtige passiert oder das Falsche nicht passiert. Ganz im Allgemeinen natürlich am ehesten bei meinen Kindern. Und Angst macht ungerecht. Sie führt zu ungerechtem Verhalten. Es ist ja nicht nur so, was du berichtet hast, dass dort die in eine bestimmte Ecke gestellt wurden. Es gab ja tatsächlich Beschimpfungen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen noch gehört habt, wie das ganz harmlose, vielleicht noch Corona-Leugner oder Impfskeptiker oder auf der anderen Seite vielleicht sowas wie Systemhure, Maulkorbträger. Also von allen Seiten wurde man beschimpft und alle Seiten haben sich gegenseitig beschimpft. Wir sind ungerecht teilweise miteinander umgegangen wegen unserer Ängste. Und genau wie du gesagt hast, häufig war es so, meine Angst hat gezählt, deine war mir völlig wurscht. Ja? Oder du hattest keine Berechtigung, diese Angst zu haben. Die habe ich dir abgesprochen. Aber Angst ist ein Gefühl, was da ist. Aber was hat das jetzt mit der Liebe zu tun?
Ja, im ersten Johannesbrief lesen wir, in der Liebe ist keine Angst.
Ich lese den Text mal vor, ja? 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen, noch nicht vollständig zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Und gemeint sind hier Bruder und Schwester in Jesus Christus, also mit Christen. Die sollen geliebt werden. Also Furcht, Angst hat nichts mit Liebe zu tun. Das beißt sich. Ich werde dann halt lieblos, wenn ich Angst habe.
Ja, ich auch. Also wir sind beide nicht vollkommen an der Stelle. Ja. Aber es ist eine Freiheit, die Gott uns hier anbietet, als die Liebe. Unser Gott ist ja die Liebe. Und die Liebe ist vollkommen, wir sind es nicht. Das ist uns ganz wichtig, das zu betonen. Nicht, dass das so rüberkommt, dass das, was wir jetzt sagen hier, als Pflicht oder Zwang wäre. Es geht um eine Freiheit, eine potenzielle Freiheit. Wenn es ein Zwang wäre, dann würde Paulus mit Römer 7 sagen, also du musst lieben, du musst das tun, du musst das in Anspruch nehmen, du musst vollkommen sein. Wenn man das so sagen würde, dann würde Paulus sagen, daraus entsteht die Macht der Sünde oder die kriegt dann Kraft, die beherrscht einen dann. Dann wird man böse. Ja, also so wie manche in der Corona-Szene, also den Impfkritikern, die dann auf den Straßen auch wütend geworden sind und Polizisten angegangen haben. Warum? Weil man sie in ihren Freiheitsrechten beschränkt hat. Sie wurden wie alle anderen auch in eine Richtung gedrängt, die sie nicht wollten, die sie von dem, was sie gelesen und für wahr gehalten haben, jetzt habe ich den Faden verloren. Also sie wurden in eine bestimmte Richtung gedrängt, wie jeder hier in dem Land, und vor ihrem Wissen her war das falsch, dieses Zwingen. Ja? Und wie wir sehen, war es bedingt falsch oder jedenfalls so, dass es Schäden hervorruft, wenn man das tut. Und da muss man sich als Staat nicht wundern, wenn 20% oder 25% der Bevölkerung das nicht wollen und sich nicht impfen lassen oder dann irgendwann nolens volens die erste Impfung sich dann haben geben lassen im September 21 oder so. Wenn 25% der Menschen gezwungen werden, das sind ja von 80 Millionen 20 Millionen. Gut. Die Hälfte sind vielleicht Kinder und Alte, die nicht mehr auf die Straßen gehen und dort randalieren können, dann wären noch 10 Millionen über. So, wenn von 10 Millionen 1% radikal sind oder sich radikalisieren, dann haben wir 100.000 Leute auf der Straße. Das heißt, man provoziert einen Bürgerkrieg, wenn man solchen Zwang errichtet. Also im Zwang kann es nicht gehen, sondern es ist ein Angebot für Freiheit, das Christus uns hier macht, von dem wir hier reden wollen. Also Jesus trug Krankheit, Sünde und Tod. Das heißt, er ist für die Liebe ein Risiko eingegangen zu sterben. Was bedeutet für uns da Nachfolge? Könnte man einmal drüber nachdenken. Aber ich betone, ich möchte hier keinen Zwang, keine Pflicht, Jesus in dem Punkt ans Kreuz zu folgen, wenn ich ein vulnerabler Mensch bin, weiß ich, mit mitten in einer Chemotherapie zu sagen, ich verzichte auf meinen Schutz und versuche jetzt irgendwie nicht für meinen Schutz zu kämpfen. Das möchte ich nicht gesagt haben an der Stelle, dass das eine Pflicht wäre. Und umgekehrt, Impfschäden und Impftod für Jünger Jesu. Es gibt eine Bibelstelle, Markus 16, Vers 18, da heißt es, dass wir Christen auch Gift zu uns nehmen könnten und es würde uns nicht anrühren. Das würde ich jetzt nicht unbedingt testen und ausprobieren, mutwillig. Aber in diesem Falle würde ich sagen, oder habe ich das Geschwistern zugesprochen mit diesem Vers hier, du musst dich beruflich impfen lassen, mach das doch. Gott schützt dich davor. Wenn du das für ein Gift hältst, ja, aber spielt keine Rolle. Du kannst das zu dir nehmen. Gott wird dich beschützen. Ist eine Glaubensaussage. Keine wissenschaftlich fundierte an der Stelle. Aber eben auch das als Freiheit verstanden, nicht als Pflicht. Das ist hier an der Stelle ganz wichtig. Ja.
Also wenn das eine Glaubenssache ist, dann lass uns nochmal zurückkehren in den Text, den wir ganz am Anfang gelesen haben. 1. Korinther 13. In Vers 7 steht, in allem erträgt die Liebe beharrlich. In allem glaubt sie. In allem hat sie Hoffnung. In allem hat sie Geduld. In allem. Die Liebe erträgt alles und hält alles aus. In allem. Dann frage ich mich doch, ist diese Liebe, die Gott schenkt, diese vollkommene Liebe, ist sie dann auch so stark, dass sie meine Angst oder deine Angst aushalten kann? So irrational sie mir auch vorkommen mag, deine Angst, dann kann ich das doch aushalten, wenn ich diese Liebe von Gott geschenkt bekomme. Wenn ich Gott erlaube, mich mit dieser Liebe zu füllen, dann kann ich liebevoll das ertragen und das mittragen. Ich muss es ja nicht für richtig halten. Ich muss es ja nicht für mich übernehmen. Aber dich als Mensch mit deiner Angst oder auch mich mit meiner Angst, das wird dann tragbar mit der Liebe, die Gott schenken kann. Und dann wird es zu einer Freiheit, dass ich nicht mehr mich dann irgendwie beteiligen muss an diesen Beschimpfungen der vermeintlich anderen Seite oder ähnlichem, sondern ich kann dich annehmen, ich kann dich respektieren, ich kann mich auf dich einstellen und dich liebevoll und respektvoll behandeln, anstatt aus Angst ungerecht zu werden. Egal wie irrational, wie gesagt, mir das vorkommen mag, dann muss ich dich nicht mehr ausgrenzen und verurteilen. Ist doch richtig, oder? Sag doch auch mal was dazu.
Ja, Psychologen haben dann das sozusagen im Mitte des letzten Jahrhunderts mit einem Begriff versehen. Eine Psychologin war es, glaube ich, so Ende der 40er oder Mitte der 40er Jahre. Ambiguitätstoleranz. Also die hat das wiederentdeckt, was Paulus dort
erstens gründet. Nochmal. Wie heißt das?
Ja, Ambiguitätstoleranz. Ja.
Okay.
Ja, also da gibt es genau. So, da gibt es zwei Positionen, die konträr sind. Aber ich meine, wegen der einen Meinung und du bist der anderen Meinung, wir tolerieren das. Tolerieren heißt übrigens nicht akzeptieren, das ist ein Unterschied. Tolerieren heißt, ich halte das aus, ich ertrage das. Das tut mir weh.
Auch wenn ich anderer Meinung bin.
Ja, genau.
Mhm. Okay, also das heißt, man kann Unterschiedliches kann man aushalten.
Ja.
Und der eine kann das so sehen und der andere kann das so sehen.
Ja.
Ja? Das ist ja wie bei Türkis. Es gibt Leute, die sagen, Türkis, das ist ein grünliches Blau. Ja? Und dann gibt es Leute, die sagen, es ist ein bläuliches Grün. Wir haben das übrigens nicht abgesprochen, uns so anzuziehen.
Er glaubt das nicht.
Das ist in Ordnung. Aber weißt du, da kommt der Heilige Geist ins Spiel, ne? Der dann deinen Griff in den Kleiderschrank lenkt und sagt, wie ich unterstreiche das nochmal. Also Türkis kann man so oder so sehen und beides hat seine Berechtigung. Das ist Ambiguitätstoleranz. Das ist das Aushalten können. Und deshalb stehen wir hier und sagen, die Corona-Zeit hätte türkis sein sollen. Wir hätten uns gegenseitig mit unseren Ängsten aushalten und in Liebe tragen sollen. ganz gleich, was wir von der Meinung des anderen gehalten haben, wir hätten nicht ungerecht werden dürfen, sondern in Liebe handeln müssen.
Ja, Paulus hat da auch so ein Konzept noch dazu, 4 Kapitel vor 1. Korinther 13, dass man vielleicht ummünzen könnte auf, er sagt ja, den Juden wird ein Jude, den Heiden ein Heide, den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser, den Gesetzlichen wie ein Gesetzlicher, aber er bleibt in Christus. Und so hätte man vielleicht auch den Ungeimpften als Geimpfter ein Ungeimpfter werden können, mental, und den Geimpften als Ungeimpfter ein Geimpfter. Was machst du denn da?
Nichts,
mach ruhig weiter. Ach so, ja, du hast recht, genau. So. Oh, darf ich dir helfen? Ja. So.
So, dann kann ich auch dem Lehrer ein Lehrer sein, nicht wahr?
Sehr gut.
Ein besser angezogener. Das ist das, was Paulus meinte. So können wir miteinander umgehen. Und das ist das, was wir uns für diese Gemeinde wünschen und für diese Stadt wünschen und überhaupt für die Menschen, dass wir so miteinander umgehen. Und ich möchte gerne euch noch einmal an einen Vers erinnern, den ich gerade eben noch vorgelesen habe, bevor wir dann gleich in den Lobpreisteil gehen. Das ist aus 1. Johannes Kapitel 4, der Vers 19. Da steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also wir lieben nicht aus eigener Kraft, sondern Gott ist derjenige, der uns diese Kraft geben kann. Und wenn du das möchtest, dass Gott dir diese Kraft geben kann, zu lieben und in dieser Liebe zu wachsen und dann so einiges damit tragen und erdulden und glauben und hoffen zu können, so wie es in 1. Korinther 13 steht, dann kannst du ihn dazu einladen in dein Leben und wieder neu einladen und mehr einladen und sagen, ich möchte das, lieber Papa im Himmel. Und wir werden jetzt gleich die Predigt beschließen und danach werden wir dann unsere Lobpreiszeit haben. Und nutz die Zeit ruhig für dich und mach das mit deinem Gott fest. Denk nochmal drüber nach, wie du dich vielleicht verhalten hast in der Corona-Zeit. Ihr habt längst gemerkt, es geht ja nicht eigentlich nur um Corona und wie das alles war und wie wir da umgegangen sind miteinander, sondern es geht ganz allgemein auch darum, wie gehen wir miteinander um in Konfliktsituationen. Wenn wir nicht einer Meinung sind, werden wir dann ungerecht oder haben wir diese Liebe parat, mit der wir dann uns gegenseitig tragen können? Besprich das mit deinem Papa im Himmel. Wenn du magst, dann bitte auch um Vergebung, wenn der Heilige Geist wirkt und dir etwas aufzeigt. Nutze jetzt diese Zeit und überleg dir, wie würde Jesus, wie würde Gott in dieser Liebe mit Menschen umgehen? Wie willst du das? Wie handelt man der Liebe entsprechend? Amen.
Amen. Ja, vielleicht noch ein Nachwort. Wir sind wahrlich nicht vollkommen, das hat man ja hier gemerkt. An unserer Predigt. Wir haben etliches nicht erwähnt, was man hätte erwähnen können, also dass alte Menschen alleine im Altenheim sterben.